möchte ich immer wieder ermuntern, das einzuüben, die Bibel mitzubringen. Ansonsten liegen dort hinten, von mir aus gesehen, links Bibeln aus. Da kann man dann mitlesen. Dann können wir vielleicht demnächst im Text gar nicht, brauchen wir den gar nicht mehr an die Wand hier zu werfen. Wäre ja eine Möglichkeit. Schlagt bitte auf 1. Samuel Kapitel 15. Ich möchte gleich von vornherein sagen, das ist ein Text heute Morgen, der uns unwahrscheinlich viel zumutet. Aber ich habe mich bewusst nicht an diesem Text vorbeigedrückt, sondern ihn ganz bewusst gewählt. Warum? Weil in diesem Text immer wieder Fragen und Probleme aufgeworfen werden, die Menschen haben und mit denen sie alleine nicht zurechtkommen. Deshalb dieser Text aus 1. Samuel Kapitel 15. Sauls halbherziger Gehorsam. Samuel sagte zu Saul: Der Herr gab mir damals den Auftrag, dich zum König über sein Volk Israel zu salben, darum höre jetzt seinen Befehl. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Ich will jetzt den Amalekitern vergelten, was sie Israel angetan haben. Sie versperrten ihm den Weg, als es aus Ägypten kam. Darum zieh gegen sie ins Feld und vernichte sie. Alles, was zu ihnen gehört, steht unter dem Bann. Darum töte ohne Erbarmen Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele und Esel. Saul rief die wehrfähigen Männer nach Telaim zusammen. Dort musterte er sie. Es waren 200.000 Mann Fußvolk, dazu kamen noch 10.000 Mann aus Juda. Mit ihnen drang Saul zur Hauptstadt der Amalekiter vor und legte sich im Tal auf die Lauer. Den Kenitern ließ Saul sagen: Zieht fort, trennt euch von den Amalekitern, damit ihr nicht zusammen mit ihnen ausgerottet werdet. Ihr seid uns Israeliten freundlich begegnet damals, als wir aus Ägypten kamen. Da verließen die Keniter das Gebiet der Amalekiter. Dann griff Saul die Amalekiter an und schlug sie vernichtend von Havila bis Schur an der ägyptischen Grenze. Ihren König Agag nahm Saul gefangen. An den anderen Amalekitern vollstreckte er den Bann und ließ sie mit dem Schwert niedermachen. Saul und die Männer Israels verschonten jedoch nicht nur Agag, sondern auch vom Vieh, den Schafen, Ziegen und Rindern, die gesunden und kräftigen Tiere, das Mastvieh und die Kälber und überhaupt alles, was wertvoll war. Daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Da erging das Wort des Herrn an Samuel. Er sagte zu ihm: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Samuel war tief getroffen. Die ganze Nacht schrie er zum Herrn, um ihn umzustimmen. Früh am Morgen machte er sich auf den Weg zu Saul. Er hörte, Saul sei in der Stadt Karmel gewesen und habe dort ein Siegeszeichen aufgerichtet. Dann sei er nach Gilgal weitergezogen. Als Samuel nach Gilgal kam, empfing ihn Saul mit den Worten: Sei gesegnet vom Herrn, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Aber ich höre doch Schafe blöken und Rinder brüllen, entgegnete Samuel. Meine Leute haben sie mitgebracht, erwiderte Saul. Sie haben die besten Schafe und Rinder am Leben gelassen, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Alles Übrige haben wir vernichtet. Kein Wort weiter, rief Samuel. Ich will dir jetzt verkünden, was der Herr mir in dieser Nacht gesagt hat. Sprich, erwiderte Saul, und Samuel sagte: Du bist der Anführer der Stämme Israels. Obwohl du selbst dich nicht für würdig hieltest, hat der Herr dich zu ihrem König gemacht. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt und dir befohlen: Kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtet hast. Vollstrecke den Bann an ihnen, denn sie haben sich gegen mich gestellt. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du getan, was ihm missfällt, und dich auf die Beute gestürzt? Ich habe ihm doch gehorcht, erwiderte Saul. Ich habe getan, was er mir aufgetragen hatte. An den Amalekitern habe ich den Bann vollstreckt und ihren König Agag hierher gebracht. Meine Leute aber ließen die besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, dein Gott, zu opfern. Doch Samuel erwiderte: Was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Trotz gegen Gott ist ebenso schlimm wie Zauberei. Auflehnung gegen ihn ist so schlimm wie Götzendienst. Weil du gegen den Herrn, den Befehl des Herrn verstoßen hast, hat der Herr auch dich verstoßen. Du kannst nicht mehr länger König über sein Volk sein. Saul sah sein Unrecht ein. Ich habe mich schuldig gemacht, bekannte er. Ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt. Ich hatte Angst vor meinen Männern und ließ ihnen ihren Willen. Vergib mir meine Schuld und komm mit mir zurück, damit ich mich vor dem Herrn niederwerfen und ihm Ehre erweisen kann. Aber Samuel erwiderte, ich kann nicht mit dir zurückgehen. Du hast gegen den Befehl des Herrn verstoßen. Darum hat der Herr nun dich verstoßen. Du kannst nicht mehr König über Israel sein. Samuel wollte weggehen. Da hielt Saul ihn am Mantel fest, sodass ein Stück davon abriss. Samuel sagte, wie du mir dieses Stück von meinem Mantel abgerissen hast, so entreißt der Herr dir heute die Königsherrschaft über Israel und gibt sie einem anderen, der würdiger ist als du. Der Gott, auf den Israel stolz sein kann, steht zu seinem Urteil und nimmt es nicht zurück. Er ist nicht ein Mensch, der seinen Sinn ändert und seine Entscheidung bereut. Du hast recht, wiederholte Saul. Ich habe mich schuldig gemacht. Aber stelle mich vor meinem Volk und seinen Ältesten nicht bloß und erweise mir jetzt die gebührende Ehre. Komm mit mir zurück, damit ich mich vor dem Herrn, meinem Gott, niederwerfen und ihm Ehre erweisen kann. Samuel ließ sich umstimmen und ging mit. Als Saul sich vor dem Herrn niedergeworfen hatte, befahl Samuel, bringt mir Agag, den König der Amalekiter. Gelassen ging Agag auf Samuel zu und sagte, die Todesgefahr ist vorbei. Aber Samuel erwiderte, dein Schwert hat viele Mütter kinderlos gemacht. So soll jetzt auch deine Mutter kinderlos werden. Und er schlug Agag vor dem Altar in Gilgal in Stücke. Dann kehrte Samuel nach Rama zurück und auch Saul ging nach Hause in seine Stadt Gibea. Samuel mied Saul für den Rest seines Lebens, denn er trauerte um ihn. Dem Herrn aber tat es leid, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Dieser Gott ist mir fremd, sagen Menschen. Und unser modernen Empfinden der Menschlichkeit und der Menschenrechte ist das ja ein Schlag ins Gesicht. Was unternehmen wir nicht zurzeit alles, um diesen Menschen Gaddafi irgendwie zur Ordnung zu bringen, irgendwie zu eliminieren oder wie auch immer, damit ihm das Handwerk gelegt wird. Und hier, da bleiben Fragen. Wie kann Gott so grausam sein? Wie kann Gott so grausam sein? Und ernsthafte Not entsteht auch für den, der Gott ernst nimmt. Aber genau im Ernstnehmen Gottes finden wir auch die Lösung für diesen Text, sofern es überhaupt eine Lösung gibt. Im Ernstnehmen Gottes ist der Schlüssel, wie auch dieser Text für uns zum Sprechen kommen kann. Wir werden in diesem Text und auch ich durch meine Predigt heute Morgen keine Antworten finden, die unser Denken restlos befriedigen. Ganz gewiss nicht. Aber wir können Antworten finden, die unser Denken in Frage stellen. Unser Denken in Frage stellen. Und vielleicht ist es genau das, was Gott möchte, bei dir und bei mir. Unser Denken über ihn in Frage stellen. Vielleicht wird dadurch der liebe Kuschelgott ein bisschen ehrfürchtiger, bitte. Und vielleicht der allzu vertraute Gott, an den wir uns gewöhnt haben, ein wenig fremder, dass aus dem nahen und allzu nahen Gott ein etwas weiterer, entfernterer Gott wird, der nicht unser Kumpel ist. Und dass aus dem lieben Gott, der ja völlig ungefährlich ist, dass da ein heiliger Gott wird. Und dass der begriffene Gott, den wir so begriffen haben und den wir in der Tasche haben, dass da ein unbegreiflich bleibender Gott wird. Gott, von dem wir vielleicht schon ein ganz fertiges Bild in unserem Kasten haben, der entfleucht durch diesen Text und der sprengt das Bild, was wir in unserem Kopf und in unserem Herzen von ihm haben. Wenn das geschieht, ist eine ganze Menge passiert. Eine ganze Menge passiert. Dann wäre viel geholfen. Denn unser Denken, wie Gott sein muss
und wie er zu handeln hat, ist immer zu kurz, ist immer menschlich und Gott ist göttlich. Gott auf unser Denken festlegen ist letztlich immer ein Verstoß gegen das erste Gebot und ist Sünde. Gott auf unser Denken festzulegen ist immer ein Verstoß gegen das erste Gebot und ist Sünde. Jemand hat es einmal so ausgedrückt: Ohne diese heilige Furcht Gottes verliert jede Frömmigkeit ihr entscheidendes Regulativ. Ohne diese heilige Furcht Gottes verliert jede Frömmigkeit ihr entscheidendes Regulativ. Anders ausgedrückt: Wir stecken Gott früher oder später in die eigene Tasche und spannen ihn vor den Karren unserer Wünsche und Gott bleibt nicht mehr Gott. Das ist die permanente Gefahr, der auch wir nicht ein für allemal wirklich enthoben sind. Verlust an Distanz führt auch immer zum Verlust an Respekt, auch gegenüber Gott. Und nun lasst mich einmal fragen, wenn wir diesen Text jetzt haben, der eine Zumutung für uns ist, darf ich es mal so sagen, sind die vielen Schrecklichkeiten dieser Welt, unter denen wir leiden, sind die so weit weg von diesem Text? Sind die so weit weg von diesem Text? Die Naturkatastrophen und die Erdbeben, das hat uns doch alle miteinander durchgeschüttelt. Und wir sitzen vor unseren Fernsehapparaten und sagen, was wird daraus? Gibt's einen Super-GAU? Ist es so weit weg? Die vielen Kriege in der Welt, dort, wo ganze Völker weggefegt werden. Viele Menschen sehen hier ja abseits von Gott nur tragische Momente in der Geschichte. Zufälle. Der Glaubende sieht, und es kam auch eben im Gebet zum Ausdruck, bei allen bleibenden Fragen, die ich genauso noch habe wie jeder, der heute Morgen mir zuhört, wissen wir, über allem wohnt der lebendige Gott. Und ihm entgleitet nichts. Wir mögen Fragen haben und die haben wir. Aber über allem steht er. Und er hat das Heft in der Hand. Und ich verweise auf die drei Predigten, die ich im September gehalten habe, gerade über den unfassbaren Gott. Und mir liegt sehr daran, dass eine ganze Gemeinde und jeder einzelne Glaubende an dieser Stelle wirklich mitgeht und das verinnerlicht und zum eigenen macht, damit er nicht früher oder später durch das, was vielleicht im persönlichen Leben geschieht oder im Weltgeschehen geschieht, in irgendeiner Weise scheitert. Und gegen alle menschliche Auflehnung, gegen ein solches Geschehen als Ungeheuerlichkeit und Unrecht und Ungehörigkeit, hat Jesus ja einmal gesagt im Neuen Testament: Fürchtet euch nicht so sehr vor Menschen. Und da könnte man noch manches andere einsetzen, vor Geschehnissen, sondern fürchtet euch vielmehr vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben werfen kann. Und da kommen eines Tages Menschen zu Jesus angesichts zweier Katastrophen, die geschehen sind, und sagen: Jesus, dafür muss es doch logische Erklärungen geben. Kannst du uns nicht mal auf die Sprünge helfen, warum hier dieser Turm zu Siloa umgefallen ist und hat unschuldige Menschen begraben? Und dann geht Jesus dieser berechtigten menschlichen Frage vielleicht insofern aus dem Weg, indem er antwortet: Ihr lieben Freunde, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Das ist eine Antwort unseres Herrn, eine ernste Antwort, die deutlich macht, manche Fragen werden wir nicht beantworten können. Entscheidend ist, dass wir mit unserem Leben umkehren, uns auf Gott einstellen. Lasst mich aber noch etwas sagen zu diesem Geschehen. Nach damaligem Kriegsrecht außerhalb Israels war diese Handlungsweise, wie wir sie hier gerade gehört haben, völlig normal. Da wurde alles mit Mann und Maus ausgerottet, geplündert und man hat sich selbst daran bereichert. Man hat sich die Taschen vollgestopft, wie man nur konnte, Beute gemacht und sich da persönlich drüber bereichert. Genau das geschieht in diesem Text nicht. Diese Eroberung steht unter der Führung Gottes, unter seiner Herrschaft und unter seinem ausdrücklichen Befehl. Und er ist der Kriegsherr. Er ist der Kriegsherr. Und deshalb ist, darf ich das mal so sagen, deshalb ist dieser Krieg hier, von dem wir lesen, ein heiliger Krieg. Ein heiliger Krieg. Wo Gott seinem Volk Israel, was er erwählt hat, um auch die anderen Völker zum Glauben zu reizen, wo er seinem Volk Israel Land und Raum schafft, das ist einmalig. Das ist einmalig und lässt sich nicht in der Geschichte bis zum heutigen Tag irgendwo wiederholen. Nicht, dass man denkt, das ist das Gleiche wie die Kreuzzüge. Da sind auch Leute irgendwo losgezogen. Ihr lieben Freunde, das sind Menschen, die, weil sie in irgendeiner Weise verbogenes Denken haben, sich im Namen Gottes irgendwo aufgemacht haben, aber niemals von Gott das Mandat dazu bekommen haben. Die Einnahme des Landes und die Vertreibung dieses Volkes ist ein einmaliger Auftrag an sein Volk Israel. Damit kann also nicht jeder Diktator oder irgendein Mensch seine Grausamkeit rechtfertigen mit diesem Text. Deshalb gehört dieses Land auch nicht den Israeliten. Sie sollen das bannen und sie sollen nicht einen Schuhriemen nehmen, sich in keinster Weise an dem vergreifen. Das gehört Gott. Das gehört Gott. Und er ist der Herr. Sie sind nur die Verwalter auch dieses neuen Landes, darf ich es mal so sagen. Sie sind Mieter. Gott bleibt Eigentümer dieses Landes. Und deshalb haben sie absolut kein Recht, in irgendeiner Weise von der Beute für sich selber zu nehmen. Hier wird also dem Volk Israel die damals ganz normale Handlungsweise unter den Völkern klar und strikt verboten. Nichts anrühren. Alles gehört Gott. Da liegt ein entscheidender Unterschied. Und noch etwas möchte ich sagen zu diesem Text. Ich habe übrigens dort, für die, die gern noch etwas mehr einsteigen wollen, habe ich dort hinten zwei Blätter kopiert mit einem sehr guten Aufsatz. Den empfehle ich eurer Lektüre. Die bisherigen Besitzer des Landes sind gerichtsreif geworden. Und wir lesen schon im 1. Mose Kapitel 15, ein hochinteressantes Wort, da verheißt Abraham, Gott Abraham dieses Land jetzt. Und er sagt, aber erst nach 4 Generationen werdet ihr dieses Land bekommen, weil das Maß der Schuld der Ureinwohner Kanaans noch nicht voll ist. Merkt ihr? Gott haut nicht einfach drauf. Sondern diese, die hier bestraft werden, die Kanaaniter, Amalekiter und wie sie alle heißen, an denen vollzieht der lebendige Gott Gericht. 4 Generationen hat er ihnen Zeit gegeben, ihr Verhalten zu ändern, sich auf Gott auszurichten. Und als sie das nicht gemacht haben, werden sie gerichtsreif an der Stelle. Das Volk Israel ist hier in diesem Text Gottes Gerichtsvollzieher. Die Amalekiter haben sich besonders hervorgetan durch Plünderungen, so heißt es im Kapitel vorher. Und sie haben sich in besonderer Weise an diesem Volk Israel, als es ausgezogen ist, versündigt. Da heißt es, sie haben die Nachzügler, die nicht mitkamen, die Matten und die Schwachen, die haben sie alle eliminiert. Und dann heißt es dort, weil sie Gott nicht fürchteten. Weil sie Gott nicht fürchteten. Und man weiß von den Amalekitern, da war kultische Prostitution. Da hat man also im Namen Gottes dort sexuell über alle Stränge geschlagen. Da war Homosexualität zu Hause. Und sie haben Menschen und Kinderopfer ihren Göttern gebracht. Und da heißt es, das ist dem Gott Israels ein Greuel. Genauso wie Zauberei und vielem anderen mehr. Dieses Volk ist schuldig geworden und gerichtsreif geworden. Wir merken, mir hilft dieses sehr, der allmächtige und allwissende Gott, der haut nicht einfach blindlings drauf. Er kann mit der Ausübung seines Gerichts warten, bis das Maß der Sünde voll ist. 4 Generationen hat er hier zugewartet und dann ist die Tür ins Schloss gefallen. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt das Gericht. Übrigens, wer es vorhin gelesen hat, so ein ganz kleiner Hinweis, da heißt es in Vers 6, den Kenitern, das ist einem anderen Stamm, ließ Saul sagen, zieht fort, trennt euch von den Amalekitern, damit ihr nicht zusammen mit ihnen ausgerottet werdet. Ihr seid uns Israeliten freundlich begegnet, als wir aus Ägypten zogen. Merken wir an der Stelle, Gott vergisst nicht. Gott vergisst die Wohltaten nicht und Gott vergisst die Wehetaten nicht. Beides, beides. Liebe Zuhörer, was kann man aus diesem Text lernen? Und da hat man eine ganze Menge zu lernen. Hier kann man lernen, wie ernst der lebendige Gott Sünde nimmt. Wie ernst der lebendige Gott Sünde nimmt. Und wir sind alle miteinander gefährdet, die Sünde nicht so ernst zu nehmen, wie Gott sie ernst nimmt. Gott lässt nicht 5 Grad sein. Ganz im Gegenteil. Er nimmt die Sünde ernster, als wir denken. Auch im Neuen Testament. Es gibt immer manche, die wollen einen Unterschied zwischen Neuen und Alten Testament. Auch im Neuen Testament. Da nimmt Gott so Sünde ernst, dass er sie auf seinen Sohn Jesus packt und sie in seinem Sohn Jesus selbst aus dieser Welt schafft. So ernst nimmt der heilige Gott Sünde. Und er schafft sie stellvertretend in Jesus aus dieser Welt. Ihr lieben Freunde, aber das ist nicht die Hauptsache und die Quintessenz dieses Textes. Und wir wollen uns nicht an der Nebensache verlieren. Die Hauptsache ist die Frage nach dem Gehorsam. Saul wird verworfen, weil er Gott ungehorsam wird. Und das ist eine Tragik. Gott hat diesen Saul erwählt. Er hat ihn berufen. Und jetzt wird er verworfen. Wird er von Gott fallen gelassen. Ihr Lieben, wie viele Verheißungen Gottes gehen durch die Sünde und den Ungehorsam verloren? Wie viele Verheißungen und das, was Gott zutiefst möchte, gehen durch die Sünde und die Ungehorsam bei uns Menschen verloren. Wie viele Menschen haben einen guten Anfang im Glauben gemacht? Und dann sind sie ungehorsam abgebogen. Ungehorsam abgebogen. Es reut mich, heißt es hier. Es reut mich, dass ich Saul bestimmt habe. Es reut mich. Und im anderen Vers heißt es, Gott steht zu seiner Entscheidung und nimmt sie nicht zurück. Er ist nicht wie ein Mensch, der seinen Sinn ändert und seine Entscheidung bereut. Ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite, es bereut mich, dass ich den Saul erwählt habe. War eine falsche Entscheidung, könnte man fast sagen. Und dann sagt Gott, ich bin nicht jemand, der seinen Sinn ändert und seine Entscheidungen bereut. Das ist ein Widerspruch, oder? Oder ist es eine Spannung? Und ich glaube, diese Spannung ist gut. Einmal wird hier gesagt, Gott ist nicht wetterwendisch. Gott ist kein Wendehals, mal so und so. Sondern bei Gott ist ja, ja und bei Gott ist nein, nein. Und wenn Gott verspricht, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Sitze, Sommer und Winter und so weiter, dann können wir uns darauf verlassen. Und dann können wir unseren Sommerurlaub buchen, weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Die Sonne wird wieder aufgehen. Und wer Winterurlaub macht, auch, weil er es gesagt hat. Andererseits zieht Gott sein Programm nicht einfach durch. Wir merken hier, Gott ist beweglich. Gott geht mit. Gott empfindet mit. Gott lässt nichts kalt. Und er sieht das Herz an und Gott hört auf unser Beten. Gott hört auf unser Beten. Gott zieht sein Programm nicht einfach am Menschen vorbei durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Sondern er lässt sich zum Wohle der Menschen gerne oder auch schweren Herzens, wenn sie seine Wege verlassen, durch ihr Verhalten umstimmen. Gott lässt sich umstimmen. Gott lässt sich umstimmen. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun und nicht mit einem Prinzip. Mit einem Gott, der ein Herz hat und der mitgeht mit seinem Herzen. So geschehen ist Reue Gottes letztlich unsere Rettung. Und erst recht am Kreuz. Der Zorn Gottes über die Sünde, der konsequenterweise uns treffen müsste, den lässt Gott am Kreuz auf sich entladen. Und ich las die Tage diesen Satz, bin ich drüber gestolpert. Jesus ist die große Inkonsequenz Gottes. Jesus ist die große Inkonsequenz Gottes. An ihm hat Gott seine ganze Reue festgemacht. Und wer sich auf Jesus verlässt und wer sich an Jesus wendet, der entrinnt dem Zorn des heiligen Gottes, egal wie viel Dreck am Stecken er hat und egal wie gottlos er gelebt hat. In Jesus gibt es einen neuen Anfang. In Jesus gereut Gott alles, was er an Gericht über uns gottlose Menschen vorgesehen hat. Saul wird Gott ungehorsam. Ich weiß gar nicht, ob wir das so werten und sagen, oh, ist doch Bagatelle hier. Saul wird Gott ungehorsam. Und es ist wichtig, dass man sich den Saul einmal richtig anschaut und tut das bitte zu Hause auch nochmal. Man spürt am Verhalten des Saul, dass er unaufrichtig ist. Dass er einen Zickzackkurs führt. Und dass er sich irgendwie durchschlawinern will. Und er will sich sogar fromm durchschlawinern. Und das ist das Schlimmste. Sich fromm durchschlawinern wollen. Und da braucht Gott durch seinen Heiligen Geist immer wieder die Macht, wirklich auch dieses fromme Schauspiel zu durchbrechen. Ihr werdet das lesen. Ich habe das Herrn Wort erfüllt, sagt er. Und Samuel sagt, halt Mund, das ist die erste Lüge. Dann sagt er, das Volk hat diese Herde da verschont. An den anderen haben wir den Bann verstreckt. Das ist die zweite Lüge. Und dann sagte, ich habe doch, aber die haben nicht. Das ist die dritte Lüge. Hier wird deutlich, wer Gott ungehorsam wird, dessen Leben wird mehr oder weniger nicht mehr geradlinig verlaufen. Dessen Charakter wird auch nicht festbleiben. Und er wird sich auch immer mehr und früher und später in Unwahrheiten und Halbwahrheiten verstricken. Saul traf an dieser Stelle eine eigenmächtige Entscheidung, als er sich dem Wort Gottes entzog. Lasst uns einmal fragen, wo liegen die Gründe für seinen Ungehorsam? Wo liegen die Gründe für seinen Ungehorsam? Ich habe drei Dinge festgestellt. Erstens, das ist eine materialistische Gesinnung, eine persönliche Bereicherung hier. Gott hatte die vollständige Vernichtung der Siegesbeute der grausamen Amalekiter befohlen. Und was haben sie gemacht? Alles wertlose Vieh, also die, die gelahmt haben, die gehinkt haben, die man für die Nachzucht nicht gebrauchen konnte, die haben sie geschlachtet. Und das wertvolle Vieh haben sie als Beute mitgenommen, um sich selber zu bereichern, um sie in die eigenen Herde vielleicht zu stecken, ich weiß nicht. Sie sagen hier fromm. Dieses wollen wir Gott opfern. Merkt ihr, wie das gefährlich ist? Fromm, sagen sie. Wir wollen Gott noch was tun. Gott hat gesagt, nein. Und sie sagen doch fromm. Sie wollen Gott opfern, anstatt ihre eigenen Tiere für das Opfer zu nehmen. Letztlich geht es da um persönliche Bereicherung. Ich wurde erinnert an Judas. Das ist ja eine Gestalt der Passion. Da kommt eine Frau zu Judas. Und die hat durch Jesus, die hat durch Jesus so viel erfahren an Vergebung, dass sie eine wunderbare, wertvolle Nardensalbe an ihn verschenkt. Und dann kommt Judas und sagt, was hätte man mit dem Geld nicht alles für arme Leute tun können? Und Jesus sagt, nein, lass sie. Sie tut es wirklich mir. Und dann heißt es an anderer Stelle, und er bereichert es sich selber. Nicht, dass es so selbstlos gewesen wäre, der Judas. Sondern er war ja letztlich ein Dieb. Lieben Freunde, Paulus spricht davon, dass eine Gefahr darin liegt und die kann auch dann zum Ungehorsam werden, wenn man materialistisch gesinnt ist und immer mehr haben möchte. Da spricht dann 1. Timotheus 6, dass das dem Glauben abträglich ist. Es ist so wichtig, dass unsere Herzen von einem tiefen Frieden und einer Dankbarkeit durchzogen ist über dem, was Gott uns schenkt. Und dass wir ein zufriedenes Leben führen und genügen an dem, was Gott schenkt. Ein zweiter Grund für den Ungehorsam, das ist der Hochmut. Das ist der Hochmut. Er hat den König Agag zu seiner Siegesparty mitgemacht. Er macht ein rauschendes Fest. Nicht Gott gibt der Ehre, sondern sich selber. Und er macht eine dolle Party hier. Und da macht es sich gut, dass man den Agag, einen gefangenen Menschen dort, vorführt, um deutlich zu machen, was man erreicht hat. Er feiert nicht Gott, sondern sich selbst, das Hochmut. Und das ist eine gefährliche Weichenstellung. Hochmut kommt immer vor dem Fall, so sagt schon der Volksmund. Und vom König Asa, einige Zeit später, da wird uns berichtet, als er mächtig und erfolgreich war, da wurde er überheblich. Da scheint eine Gefahr zu liegen. Der sollten wir ins Auge schauen. Dort, wo uns viel gelingt, dort, wo wir reich beschenkt werden, ist auch eine Gefahr, dass man hochmütig wird, dass man überheblich wird und Gott fällt hinten runter. Jeder muss das überlegen. Ich habe mir für mein Leben einige Dinge überlegt, die mir helfen sollen, dass ich nicht in die Falle des Hochmuts hineingerate. Ich möchte nicht im Einzelnen darüber reden, aber einige Demutshaken, die mich festhalten, dass ich nie die Bodenhaftung verlieren möge und irgendwo an der Stelle ausschere. Das Gegenmittel gegen Hochmut ist Dankbarkeit. Und ein dritter Grund, warum es bei ihm zum Ungehorsam kommt, das ist die Menschenfurcht. Das ist die Menschenfurcht. Er sagt hier, ich fürchtete das Volk und deshalb gehorchte ich deiner Stimme nicht mehr. Ich fürchtete das Volk. Wer sein Fähnchen nach dem Wind richtet und wem es immer darauf ankommt, bei Menschen gut anzukommen, der wird früher oder später in Konflikt mit Gott geraten und mit seinem Willen. Früher oder später. Jesus sagt einmal in Johannes 5, wie kann jemand zum Glauben finden, dem die Ehre und die Anerkennung bei Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott? Der kann nicht zum Glauben finden. Der kann auch nicht im Glauben leben. Und da kann Glaube auch nicht wachsen an der Stelle. Liebe Freunde, lasst uns doch mal ganz ehrlich fragen an der Stelle. Ist das nicht der entscheidende Grund, warum Menschen manchmal halbherzig Jesus nachfolgen? Halbherzig Jesus nachfolgen? Und ist das nicht vielleicht auch der Grund, warum man Gott ungehorsam wird? Drei Gründe, die Saul zum Ungehorsam verführen: Gewinnsteigerung, Hochmut und Menschenfurcht. Bitte lasst uns das mit nach Hause nehmen und einmal fragen, wo ist meine Achillesferse? Wo bin ich gefährdet? Und der letzte Punkt. Gott möchte unseren Gehorsam, oder Gehorsam ist durch nichts zu ersetzen. Gehorsam ist durch nichts zu ersetzen. Da lesen wir, meinst du, dass Gott genauso gefallen hat am Opfer wie am Gehorsam? Lass dir gesagt sein, Gehorsam ist besser als das beste Opfer. Und dann heißt es, aufmerksames Hinhören, mit dem Herzen hinhören, ist besser als irgendeine fromme Fete und so weiter. Und Trotz und Auflehnung sind wie die schlimmsten Gräueltaten. Gehorsam ist besser als alles andere, was man Gott anbieten könnte. Gehorsam. Gott will also keinen oberflächlichen, halbherzigen, äußerlichen Gottesdienst. Opfern kann man, die größten und frömmsten Opfer kann man bringen und trotzdem Gott nicht gehorsam sein. Man kann singen in den höchsten Tönen, auch im Namen, auch in der Gemeinde, und trotzdem am Gehorsam vorbeigehen. Und man kann sogar beten und sich trotzdem am Gehorsam gegenüber Gott und seinem Willen vorbeimogeln. Gehorsam ist Glaube. Und Glaube ist Gehorsam. Gehorsam ist Glaube. Und Glaube ist Gehorsam. Gott fragt nach dem Gehorsam. Er fragt nach dem Gehorsam. Und wenn er nach dem Gehorsam fragt, dann fragt er im Tiefsten nach unserem Herzen. Nach unserem Herzen, für wen es schlägt, dann fragt er nach unserem Vertrauen, ob wir wirklich glauben, dass er gut ist und auch mit dem, was er uns sagt und zumutet, es gut mit uns meint. Und dann fragt er auch nach unserer Liebe, ob er uns das Wichtigste ist. Saul hat seine eigenen Vorstellungen über die, von Gott gesetzt. Und genau das ist der zeitlose Konflikt. Und in dem Konflikt stehen wir, glaube ich, auch ich genauso wie jeder, der heute Morgen hier da ist. Wir wissen doch meist, mal ganz ehrlich, wir wissen doch meist ganz genau, was Gott sich von uns wünscht, oder? Und wir wissen genau, wie sein guter Wille lautet und wie sein Gebot lautet. Und lassen uns immer wieder neue Ausreden einfallen und sogar ganz fromme Ausreden, warum wir anders handeln. Und wir biegen uns manchmal sein Wort so zurecht, bis es uns passt und in unseren Willen passt. Und dann kommt es zum Ungehorsam. Karin und ich, wir haben das gleiche Wort gewählt und ich wage es nochmal zu zitieren, unabhängig davon, wir haben uns nicht abgesprochen, so kann das mal sein. Ich habe immer noch einen Grund gefunden, eine Ausnahme zu sein, um das zu tun, was ich bei allen anderen verurteile. Ich habe immer noch einen Weg gefunden, mein Gewissen zu beruhigen und mir das zu erlauben, was mir eigentlich nicht erlauben möchte. Ich habe immer noch Möglichkeiten gefunden, Falsches irgendwie wahr zu nennen, um das zu tun, was in Wirklichkeit nicht passieren sollte. Ich gebe dieses Wort und auch gleich ein Zitat von Bonhoeffer allen gerne mit nach Hause. Darüber kann man zu Hause noch einmal nachdenken. Ein sehr wichtiges Wort, glaube ich. Ungehorsam, wissentlicher Ungehorsam ist gefährlich. Er hat drei Gefährdungen. Es verhindert den Glauben. Es drückt dem Glauben den Nerv ab. Und ich glaube, dass manche auch deshalb in ihrem Glauben nicht weiterkommen, weil da Dinge sind, die nicht klar auf der Schiene Gottes sind, die nicht kompatibel sind mit dem Willen Gottes. Eine zweite Folge, warum Ungehorsam so gefährlich ist, man wird führerlos. Darf ich das mal so sagen? Gefährliches Wort in unserem Land, ja? Aber man wird führerlos. Das heißt, Gott geht auf den eigenmächtigen Wegen nicht mehr mit und er führt nicht mehr mit seinen Augen. Und dann bin ich ganz allein für mich selbst verantwortlich. Und das Dritte, es führt zu einer Kraft und einer Vollmachtslosigkeit. Und die Ursache liegt vielleicht im Ungehorsam. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem bekannten Buch Nachfolge, und das sind Sätze, die muss man einfach mal gehört haben. Du beklagst dich darüber, dass du nicht glauben kannst. Es darf sich keiner wundern, wenn er nicht zum Glauben kommt, solange er sich an irgendeiner Stelle im wissentlichen Ungehorsam dem Gebot Jesu widersetzt oder entzieht. Du willst irgendeine sündige Leidenschaft, eine Feindschaft, eine Hoffnung, deine Lebenspläne, deine Vernunft, dein Denken, nicht dem Gebot Jesu unterwerfen. Wundere dich nicht, dass du den Heiligen Geist nicht empfängst, dass du nicht beten kannst, dass dein Gebet um den Glauben leer bleibt. Gehe vielmehr hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Lass von der Sünde, die dich gefangen hält, und du wirst wieder glauben können. Willst du Gottes gebietendes Wort ausschlagen, so wirst du auch sein gnädiges Wort nicht empfangen. Wie solltest du die Gemeinschaft dessen finden, dem du dich wissentlich an irgendeiner Stelle entziehst? Der Ungehorsame kann nicht glauben, nur der Gehorsame glaubt. Ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir uns ja alle fragen und ich darf diese Frage deshalb hier auch so stellen. Wo lebe ich vielleicht im Ungehorsam? Wo lebe ich im Ungehorsam? Komme ich vielleicht deshalb im Glauben nicht weiter und trete, wer weiß, wie lange schon auf der Stelle? Und wo gehe ich einen Weg, von dem ich weiß, dass er Gott nicht gefällt? Ihr Lieben, dann stellt sich für uns die Frage einer Umkehr. Eine Umkehr. Und wenn Gott dieses Wort uns heute gibt, dann tut er das mit einer brennenden Liebe im Herzen. Und wo er uns zur Umkehr rufen möchte. Die Umkehr stand auch irgendwie für den Saul im Raum. Ich habe mir aufgeschrieben, Umkehr, aber richtig. Umkehr, aber richtig. Bei Saul ist es oberflächlich, das merken wir. Er möchte vor allen Dingen gut dastehen vor den Ältesten und sagt, Samuel, komm, geh mit mir, und damit ich vor den anderen da nicht zu viel verliere an der Stelle. Es geht ihm nicht um die Ehre Gottes. Es geht ihm nicht um die Ehre Gottes. Wisst ihr, manchmal verabscheuen wir das Verhalten, bekennen Menschen ihre Schuld wegen den Folgen der Sünde, aber nicht wegen der Sünde selber. Die Sünde tut ihnen nicht leid, sondern die Folgen, das, was sie andere Menschen mitkriegen und vieles andere mehr. Umkehr aber richtig. Nicht, um mich besser zu fühlen. Nicht, weil mir die Folgen der Sünde leid tun. Das ist nie eine Buße und Umkehr ins Leben. Sondern, weil ich mich letztlich an Gott versündigt habe. Ich habe getan, was er verabscheut. Und Schuld am Menschen ist letztlich auch Schuld gegenüber Gott. Das muss man, glaube ich, mal wissen. David hat sich ja viel geleistet in seinem Leben. Und im 2. Samuel 12, Abvers 13 wird ja berichtet von seinem Ehebruch und von seinem Mord. Und dann schickt ihm Gott einen Mann, der ihm einen Spiegel vorhält. Und er erkennt seinen ganzen Ungehorsam. Und dann sagt er, ich habe gesündigt. Und im Psalm 51, in dem Bußpsalm, drückt er es so aus, an dir allein, o Gott, habe ich gesündigt. An dir, Gott, habe ich gesündigt. Und dann lässt Gott den Propheten Nathan sagen, auf dein Bekenntnis hin, sage ich dir, deine Sünden sind vergeben. Auf dieses Bekenntnis vor Gott, schuldig geworden zu sein. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das ist die große Chance zur Umkehr ins Leben mit Gott. Dass ich aufstehe von der Niederlage oder auch des Ungehorsams. Aufstehen. Und dass ich ein klares Geständnis meiner Schuld spreche gegenüber ihm und zu ihm hin. Und dass ich drittens mir die Vergebung vielleicht zusprechen lasse, dass ich zu einem Bruder oder einer Schwester hingehe und lasse mir von ihnen im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Christus Vergebung der Schuld zusprechen. Und ich gehe neu den Weg des Gehorsams. Ihr Lieben, Gott schenkt einen neuen Anfang. Gott schenkt Raum zur Buße für den, der sich ehrlich an ihn wendet, ihm die Schuld bekennt und eins möchte, den Weg wieder geradlinig gehen zur Ehre Gottes. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen.